Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Ja, ihr Lieben, neue Woche, neues Glück. Hast du Abenteuer erlebt, die du mit uns teilen kannst?
Ich hatte Besuch von meinem lieben Freund Markus, da haben wir gerade schon drüber geredet.
Ja, da können wir auch ein bisschen Werbung machen, weil wir sind ja im gleichen Podcast-Netzwerk unterwegs.
Genau.
Eine Hälfte, also Markus ist eine Hälfte des E&U-Gesprächs. Wie heißt die andere Hälfte? Habe ich gerade vergessen.
Benjamin.
Ach ja, Benjamin, genau, richtig. Ja, natürlich, ich weiß es eigentlich.
Das ist die Klassikbesetzung, genau.
Genau.
Aber
genau,
wir beide
genau.
Haben ja auch schon bei vielen Episoden mitgemacht.
Genau, genau, genau. Ja, cool. Also Podcaster unter sich, sage ich nur.
Genau, wir haben viel gequatscht. Wir haben auch eine halbe Folge aufgenommen, haben ein Filmchen geguckt und kommentiert für unseren Podcast Futur 2, der sehr unregelmäßig erscheint. Aber
den
wir dachten, wir machen mal wieder eine Folge.
Selbstverständlich, ja. Genau. Sci-Fi-Filme in der Regel, 2 Stück, die er besprecht.
Genau, Sci-Fi-Fantasy-Genre. Genau.
Wie war das?
Diesmal hatten
Midnight
wir einen
Double.
Genau. Da kommt's her. Doppelsichtung-Podcast.de.
Ja, cool. Also da verlinken wir auch gerne zu. Ihr habt ja auch Folgen gemacht, auch wenn ihr jetzt unregelmäßig erscheint. Aber ihr habt schon eine ganze Menge an Folgen, wenn man da mal reinhören möchte oder auch vielleicht zurückhören möchte. Da ist sehr Schönes dabei.
Genau.
Gut, sehr schön. Hast du eine Empfehlung?
Ja, habe ich tatsächlich. Mhm. Ich habe eine neue. Die ist gar nicht neu wahrscheinlich, aber ich bin auf eine neue Serie bei Netflix gestoßen, dass ich immer noch versuche loszuwerden und es funktioniert einfach nicht.
Okay.
Und die heißt Decamerone? Decamerone?
Ja,
also
ist
die,
es eine Verfilmung des Decamerons oder?
Es lehnt sich daran an. Die ursprüngliche Idee ist ähnlich. Mehrere Adlige aus dem pestverseuchten Florenz um 1400 werden eingeladen von einem Adligen, um auf seinem Landsitz die Pest abzuwarten und machen sich auf den Weg. Aber es gibt, also es, man muss dazu sagen, es ist so eine schwarze Komödienserie, also sehr dunkler Humor, aber sehr, sehr lustig auch hier und da. Dann machen sich da mehrere Leute auf der Suche nach dem Überleben der Pest quasi auf den Weg zu diesem Adelssitz. Und als sie da ankommen, merken sie nicht, dass der Adlige, der sie eingeladen ist, schon längst gestorben ist und nur von seinem Haushälter quasi so getan wird, als würde der jederzeit wiederkommen, damit der Haushälter nicht aus der Villa rausfliegt. Und alle, die da hinkommen, haben irgendwie so ein verstecktes Motiv oder haben ein Geheimnis und alle verwirren sich miteinander dann. Und dann gibt es so Hilarity ensues, wie man so schön sagt.
Aber es hat also nicht wirklich was mit dem Decameron zu tun.
Nicht insofern, also sie erzählen sich einmal kurz Geschichten, aber sie sind alle auf diesem Landsitz und versuchen die Pest zu vermeiden. Das ist so die Gemeinsamkeit, würde ich sagen. Was nicht funktioniert.
Aber,
also ja.
Weil Pest und so, das klingt ja eher nach Drama, aber offensichtlich ist es eine schwarze Komödie, oder?
Ja, genau. Es ist eine sehr schwarze Komödie. Also das heißt, es ist lustig, aber ständig sterben Leute.
Das ist auch ein schöner Satz. Das ist lustig, aber ständig sterben Leute. Sehr gut. Ja, cool, wunderbar. Dann verlinken wir dazu und beziehungsweise zum Trailer und dann könnt ihr euch das ja angucken. Vielleicht ist es ja was für euch und ich habe gerade gesehen, die Serie ist von 24 und hatte 8 Episoden. Und ich glaube aber, da gab es nur die eine Staffel, oder?
Genau, ja. Ja.
Okay, ja, cool, sehr schön. Ich habe auch tatsächlich 2 Serien zu empfehlen, die seit Dienstag auf Netflix sind. Und zwar zum einen alle 15 Folgen, nein, alle 15 Staffeln von Emergency Room, ER Emergency Room.
Mhm.
Ja,
das habe ich auch
gesehen.
Es
ist ja nicht so, als hätte ich das vor 2 Jahren erst rewatcht. aber ich gucke mir das gerne nochmal an und vor allen Dingen,
für
was
die Pit-Pausen.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist eigentlich perfekt, weil es ist genau jetzt, also wo Pit Season 3 dreht, gucke ich dann halt als Trost
15
Emergency
Staffeln
Room,
Emergency Room.
Mit einem sehr, sehr, sehr jungen Noah Wiley, das ist echt krass, also wirklich. Aber der war ja da auch, es war eine seiner allerersten, also nicht seine allerersten, aber eine seiner ersten Rollen und da war der echt noch super jung. Und naja, und also das, alle 15 Staffeln wirklich, und ich muss aber der Fairness halber sagen, nur die ersten so 8 oder 10 waren wirklich sehr gut. Und die letzten 5 oder so, naja, also man hat da noch ein bisschen nach hinten 10 rausgezogen.
10 Staffeln muss man auch erstmal schaffen.
Ja, natürlich, aber es wurde dann tatsächlich in den letzten, ich sag mal so 5 Staffeln oder so, wurde es dann doch noch sehr Soap-Opera-artig. Aber trotzdem, also die ersten, die, also auf die ersten Staffeln auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ich habe dann auch tatsächlich einfach mal jetzt zwischendrin ein paar Lieblingsepisoden rausgepickt und nur die Lieblingsepisoden geguckt. So ganz random irgendwie Staffel 3, Staffel 6, Staffel 10, weißt du so. Ja, also da habe ich mich sehr gefreut. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, die ist wirklich sehr gut. Es ist halt eine Krankenhausserie, die quasi also den Stand der Notarztaufnahme in den USA vor der Pandemie quasi eigentlich sehr realistisch wiedergibt. Das war auch damals so der Hook, mit dem man für diese Serie Werbung gemacht hat, dass man gesagt hat, die realistischste Arztserie, die es überhaupt gibt. Und tatsächlich ist es so, dass zu 90% tatsächlich alles akkurat ist. Natürlich gibt es hier und da immer wieder Dinge, wo man sagen kann, ja, das stimmt so nicht, oder genauso wie auch bei The Pitt. Also es ist nicht so, dass irgendwie an einem Tag alle komplizierten Fälle, die man vielleicht einmal in seiner Karriere nur zu sehen bekommt, irgendwie auftauchen. Das ist natürlich dann im Fernsehen geschuldet. Aber ja, aber auf jeden Fall, also die ist wirklich sehr gut. Und Die zweite Empfehlung ist auch am Dienstag gestartet, auch auf Netflix. Da kamen nämlich gleich 2 Serien, die ich richtig großartig fand. Und die zweite Serie ist Southland. Das ist eine Serie, die tatsächlich in Deutschland irgendwie noch sehr unbekannt ist. Die ist aber hier auch so ein bisschen im Abendprogramm verschwunden. Das war super schade. Das ist wirklich eine exzeptionell gute Serie, vom gleichen Macher übrigens, auch wie Emergency Room und The Pitt. Und von John Wells. Und Southland ist eine Polizeiserie, aber gar nicht so, also ein bisschen procedural ist auch dabei, klar. Es spielt in L.A. und es spielt halt aber, ich sag mal, in den Ecken von L.A., wo man normalerweise nicht gefilmt hat. Also wirklich ghettoartige Zustände und hohe Kriminalität. Sehr brutal auch, also die Serie an sich, aber auch sehr, sehr gut. Also wirklich. Und die empfehle ich schon seit Jahren immer wieder, weil die hier irgendwie kaum ein Mensch kennt. Und ich hoffe, dass jetzt durch Netflix das auch ein bisschen mehr Verbreitung in Deutschland findet. Also ihr Lieben, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ist wirklich sehr gut.
Klingt ein bisschen so in Richtung The Wire, was das Gritty-mäßige angeht.
Ich habe von The Wire ehrlich gesagt nur so 1 oder 2 Folgen gesehen.
Oh, mit dem Hauptdarsteller, auf den habe ich einen großen Crush. Den kenne ich noch aus OC.
Das ist halt von 2009. Das ist, glaube ich, deutlich früher als The Wire. Aber ich gucke mal kurz, wann The Wire eigentlich war, weil das weiß ich auswendig nicht. Ich glaube, das war aber schon etwas später. The Wire ist von 2002. Okay, also doch ein bisschen früher. Also The Wire weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich kann es sehr empfehlen und guck da auf jeden Fall rein. Das sind die 2 Serien, wo ich mich gefreut habe. Dachte ich, gleich 2 am gleichen Tag, die anlaufen. Ich weiß, was ich rewatche, wenn ich die Zeit habe. Zeit ist das Problem.
Sie haben ja auch alle Staffeln King of Queens reingestellt. Ich habe so ein bisschen
gesehen.
Eindruck, dass...
Aber das habe ich nicht mehr geguckt seit den 90ern.
Ich auch nicht.
Ich
glaube, es ist auch nicht, hat sich bestimmt auch nicht gut gehalten.
Ich glaube auch.
Gerade den Eindruck, dass Netflix irgendwie die ganzen 90er-Sachen wieder so reinholt.
Es kann aber sein, dass da jetzt irgendwelche Copyrights vielleicht gleichzeitig alle ablaufen, weil die irgendwie so und so viele Jahre nur das Copyright haben. Ich weiß ja nicht, was da Standard ist, ob das 10 Jahre sind oder was, keine Ahnung. Thousand hatte übrigens 5 Staffeln, nur so am Rande, falls ihr da...
Okay. Also Ben McKenzie habe ich gerade gesehen.
Ja, genau, hatte die Hauptrolle.
Der Hauptdarsteller
damit ist auch damals,
von OC und von Gotham City, den
ja,
ich in
genau,
beiden
aber
Serien
das
total
ist eine
mag.
Komplett andere Rolle. Also das war total krass, weil alle irgendwie ihn nur so aus The OC kannten und dann hat er aber in Southland gespielt und das ist wirklich eine komplett andere Rolle. Und es war am Anfang für mich auch echt super befremdend, weil ich den mehr so als den soften, der einen auf böse machen will, aber eigentlich gar nicht ist, Typ aus OC kannte. Und dann kam der da irgendwie so als Rookie-Cop irgendwie in Southland und ich dachte so, okay, wow. Aber auch einige sehr, sehr gute Schauspieler, die ich tatsächlich in späteren Serien gar nicht so präsent gesehen habe, die auch hier sehr, sehr gute Charakterfiguren abgeliefert haben. Hat auch, glaube ich, einiges an Preisen gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also dann kommen wir mal zu unseren Themen. Anthony Head ist mit 72 Jahren gestorben und zwar genau einen Tag nach unserer Aufnahme, wie es immer so ist, weiß ich so, oh nein, also und aber ich war, also ich muss ja sagen, bei Anthony Head bin ich echt traurig, weil ich den auch in ganz, ganz vielen Serien gesehen habe, nicht nur in Buffy, aber ich meine in Buffy, das ist so unsere Generation vom Alter her, in Buffy hat er halt Giles gespielt, den
Wächter.
Ja, Betreuer, Wächter, Ersatzvater, also der war irgendwie alles.
Und der einzige Erwachsene, wenn man so will,
ja,
abgesehen
genau,
von
genau,
Buffys
genau.
Mutter vielleicht.
Genau, ja. Und Bibliothekar, glaube ich, auch, also
genau.
Offiziell. Ja, ich mochte den immer sehr gern, der hat ja leider in Staffel 6 dann Buffy verlassen, aber der hat auch in ganz vielen anderen Dingen mitgespielt, also zum Beispiel, wer Ted Lasso gesehen hat, da war er der Ex-Mann von, oh, jetzt habe ich vergessen, wie hieß denn die blonde Fußballteambesitzerin, von Hannah Waddingham. Also die Schauspielerin, weiß gerade nicht mehr. Aber da war er der Ex-Mann und ist ein paar Mal aufgetaucht in kleineren Rollen, aber sehr überzeugend. In Merlin hat er den Vater gespielt von Arthur, König Uther Pendragon. Auch immer nur, also es war jetzt keine Hauptrolle, aber es waren immer sehr, sehr starke Nebenrollen. Also ohne Anthony Head könnte ich mir diese Serie auch gar nicht vorstellen, ja. Und natürlich hat er noch tausend und eine Geschichte mehr gemacht, aber das sind so die drei Dinge, die mir direkt eingefallen sind. In Doctor Who hat er auch mitgespielt. Also ich meine, gut, jeder Brite hat irgendwann mal in Doctor Who mitgespielt. Aber ja, aber und ich fand das so
hast
interessant.
Hast du Repo schon erwähnt?
Nein, habe ich noch nicht erwähnt, aber das ist wirklich
Repo,
sehr, sehr früh.
Repo, the Genetic Opera, ein ganz merkwürdiges Horror-Musical.
Ja, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich ganz, ganz früh. Was ich auch total lustig fand, ich hatte dann in den Nachrufen gelesen, das wusste ich nicht.
Ich wollte noch sagen, dass wir da mal eine Folge drüber gemacht haben, also ich und Markus über Repo.
Über Repo? Mhm. Ja, wunderbar, dann reiche mir den Link nach und ich verlinke dann in unseren
gerne.
Shownotes. Ja, was ich gar nicht wusste ist, also ich wusste, dass er in Großbritannien zwar Erfolg hatte, aber jetzt auch nicht immer den riesengroßen Erfolg. Und dann ist er ja nach USA gegangen und hat diese Rolle in Buffy bekommen. Und da hatte er so einen richtig großen Durchbruch auch, weil die Serie natürlich auch erfolgreich war in allen möglichen Ländern und so weiter. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Und der war aber auch immer sehr positiv. Also der hat diese Rolle nicht irgendwie verachtet oder so, was ja manchmal dann auch der Fall sein kann, sondern der war immer sehr nett und er war auch immer sehr, sehr nett zu den Fans. Also und ich habe dann jetzt auch im Nachhinein ganz viele Schauspielerkollegen und so oder auch generell Freunde und Bekannte haben halt einfach Anekdoten geteilt und alles Mögliche und alle sehr, sehr herzlich. Also da scheint wohl wirklich ein netter Mensch einfach gewesen zu sein. Und naja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
ich glaube, der war auch wirklich am Set von Buffy sehr beliebt bei den jüngeren Darstellern.
Ja, ja. Und was ich nicht wusste, war, dass er in Großbritannien wohl eine Kaffeewerbung gemacht hat, die aus was für Gründen auch immer wahnsinnig durch die Decke gegangen ist. Das war so eine Werbung, die kannte jeder und jeder hat die zitiert. Da gab es auch Sketche von und so. Ich weiß gar nicht, warum die irgendwie so durch die Decke gegangen ist, ist sie aber. Und danach hat er keine ordentlichen Rollen mehr gekriegt, weil alle haben ihn so besetzt wie diese Type in diesem Kaffeespot. Und deswegen ist er nach USA gegangen. Also beziehungsweise er hat seinem Agenten dann gesagt in Großbritannien, ich kriege keine ordentlichen Rollenangebote mehr. Diese Werbung bricht mir quasi das Knick. Schau doch mal, ob du vielleicht irgendwas bekommen kannst oder mach mal ein bisschen Werbung für mich sozusagen in anderen englischsprachigen Ländern. Und ich meine, da bietet sich ja dann eben Amerika klar als erstes an. Und da hat er dann die Rolle von Buffy bekommen. Also in Buffy, nicht von Buffy. Und aufgrund dieser Kaffeewerbung, ich dachte so, was? Und das ist so lustig, weil wenn du dann halt Briten in einem bestimmten Alter, also unser Alter oder halt noch ein bisschen älter, fragst, dann sagen die meisten in Großbritannien nicht als erstes, das ist der Typ von Buffy, sondern das ist der Typ aus der Kaffeewerbung. Ich so, was? Das fand ich auch total lustig. Also so kann es manchmal gehen, oder? So mit dem Schicksal.
Ja.
Ja, 72 war Anthony Head. Also tatsächlich noch eigentlich zu jung, fand ich, um jetzt zu versterben.
Auf jeden Fall.
Aber natürlich trotzdem über 70. 70 ist ja immer so meine magische Grenze. Und ich überlege gerade, es wurde jetzt aber auch nicht gesagt, ich glaube, es hieß nach Krankheit, oder? Aber nicht irgendwie, wieso, weshalb, warum? Also da wurde nicht großartig mehr an Details geteilt. Hier stand also Komplikation nach Pneumonia, also Lungenentzündung, oder?
Genau.
Ist das
richtig,
doch?
Ja. Ja. Genau.
Ja, mit 72 kann halt sowas super schnell gehen. Also ich meine, ich habe es bei meiner Mutter gesehen, die dachte, sie hätte eine vermeintliche Erkältung und dann eben zum Arzt, also beziehungsweise ins Krankenhaus gegangen ist, also geholt wurde mit dem Krankenwagen und sie ist dann nächste Erkältung, doppelseitige Lungenentzündung. Und dann ging es auch sehr schnell. Dann war es innerhalb von anderthalb Tagen.
Ja, ja, krass.
Naja, so. Dann haben wir Anthony Guidera, der mit 65 Jahren gestorben ist. Viel zu jung, auf jeden Fall. Und Anthony Guidera könnte man zum Beispiel kennen aus The Godfather 3, also Der Pate 3. Hat aber auch zum Beispiel in Star Trek an einen Alien, glaube ich, gespielt. Wenn ich mich nicht täusche, warte mal ganz kurz, muss ich nochmal kurz gucken. Genau, in Star Trek Deep Space Nine. Oder aber auch in Baywatch oder Valley of the Dolls. Also typische typische Serien auch, aber auch immer mal wieder kleinere Nebenrollen in so Filmen wie zum Beispiel The Rock oder Armageddon, The Pretender, aber auch Hallo in ER, der Serie, die ich eben gerade beworben habe, wobei ich glaube, in ER ist irgendwie jeder mal aufgetaucht, weil die haben halt eine recht große...
15 Staffeln?
Ich wollte gerade sagen, erstens 15 Staffeln und zweitens haben die eine recht große, wie sagt man... Also Umtriebigkeit dadurch, dass die auch dauernd neue Patienten haben. Also die brauchen ja mehrere Patienten immer wieder. Da ist schon das ein oder andere bekannte Gesicht in seinen jungen Jahren mit einem der ersten Rollen irgendwie aufgetaucht als Patient, weißt du? Mhm. Ja. Ja, schade. Also Ghidorah, wie gesagt, kannte man vielleicht, hat man vielleicht auch schon gesehen und ist dann jetzt leider verstorben.
In Species hat er noch Hauptrolle mitgespielt, dem Sci-Fi-Thriller.
Ich überlege gerade, ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Der hatte so Horrorelemente, gell? Deswegen habe ich den, glaube ich, nicht gesehen.
Der ist aber toll.
Und mal kurz gucken, wie das Kinoplakat
so
ausgesehen hat. Ja, dann habe ich den mit Sicherheit nicht gesehen. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das weiß ich doch, weil, wie gesagt, Horrorelement. Wenn ich hier schon lese, Beautiful Human Alien Hybrid, da kriege ich schon die Krise. Ich kann mir schon vorstellen, wie der ist. Ach gut, ja. Gut, als nächstes haben wir Aida oder Aida. Aida?
Ich bin für Aida Tortoro.
Die im Krankenhaus ist mit einem Herzinfarkt, nachdem sie das ein oder andere Zeichen ihres Körpers auch ignoriert hat. Aber immerhin lebt sie noch. Und man kann sie zum Beispiel aus den Sopranos kennen. Ich glaube, das war auch ihr größter Erfolg. Da war sie die Schwester von Mafia Boss Tony. Hat aber auch zum Beispiel... Lass mich gucken, wo hat sie denn noch so mitgespielt? Also hat auch in anderen Serien, aber natürlich auch mitgespielt. Und ja, dann hoffen wir, dass sie bald wieder auf den Füßen ist. Also ein Herzinfarkt ist natürlich, oder ein Verdacht auf einen Herzinfarkt, ist natürlich jetzt auch nicht mit zu spaßen. Sie hatte dann einen Herzkathetereingriff, der ist offensichtlich gut gelaufen, aber trotzdem.
Und 4 Bypasse.
Ja, das ist immer so krass, dass dann manchmal
gesetzt haben.
So viele Bypasse, dann, also meistens dann nicht nur einer. Das habe ich schon mehrfach jetzt erlebt, auch im Bekanntenkreis. Das ist auch immer sehr gruselig. Und ich meine, 63 ist auch kein Alter, aber Dann haben wir noch ein weiteres krankes Häschen, nämlich Tyler Mane, der Schauspieler, der zum Beispiel mitgespielt hat in X-Men oder...
Der war früher auch Wrestler, wenn ich das richtig verstanden habe.
Von Haus aus, glaube ich, ja. Mhm. Aber mittlerweile, glaube ich, doch eher bekannt als Schauspieler, ich glaube, der wrestelt schon länger nicht mehr. Und in einigen der Halloween-Filme hat er mitgespielt, X-Men, Troja, Deadpool und Wolverine. Ich nehme an, immer wenn so ein starker, großer Mann gesucht wurde. Und der hat jetzt bekannt gegeben, dass er an Brustkrebs erkrankt ist, was ja natürlich eher ein Krebs ist, der mit Frauen verbunden wird, aber den natürlich Männer genauso gut auch bekommen können. Und weil das aber natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen tabu belegt ist und es an Brustkrebs erkrankt, was ja eine Krebsart ist, die man normalerweise eher mit Frauen verbindet und weil aber natürlich auch Männer das bekommen können, es aber trotzdem noch ein bisschen, gerade auch bei Männern, mit so einem Tabu belegt ist, ist ihm das jetzt irgendwie so eine Herzensangelegenheit, dass er da das öffentlich macht und einfach die ganze Reise, die er jetzt mit diesem Krebs quasi vor sich hat und gerade durchmacht, auch teilt mit Leuten da draußen sozusagen, um da einfach drauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie es halt wirklich ist. Und tatsächlich macht er gerade seine Chemotherapie und stellt dann wirklich jeden Tag von dieser Therapie ein kurzes Video ein bei sich auf sein Instagram, wo er teilt, wie es ihm geht und wie die Behandlung gerade ist und ja, also die allgemeine Gefühlslage und überhaupt und sowieso. Und ich glaube, der ist jetzt in der ersten Woche, also 6, 7 Videos sind schon eingestellt und ein Hauptvideo eben, wo er dann auch nochmal gesagt hat, dass er eben dieses Videotagebuch quasi macht. Ja, und ich weiß nicht, also was sagst du denn dazu, dass er da so exhibitionistisch unterwegs ist mit dem Teilen der Krankheit sozusagen?
Ich finde das total gut, weil er auch in diesem einleitenden Post erzählt, dass er sich selber gar nicht bewusst war, dass das vorkommt. Er sagt dann auch, dass
es nur Männern meinst du?
Ja, genau. Mhm. Also es ist nur 1% der Brustkrebserkrankungen fallen auf Männer, aber es ist immerhin einer von 800 Männern ungefähr, die tatsächlich an Brustkrebs erkranken. Also es ist nicht so selten. Mhm. Und er meint, dass es da auch so ein Bias gibt in der Form, dass er bei 4 Ärzten war, die alle das nicht diagnostiziert haben, sondern letzten Endes war es seine Frau, die ihn dann irgendwie dazu gebracht hat, doch nochmal nachgucken zu gehen, was dieser Knoten ist, sozusagen. Mhm. Also,
aber vielleicht auch eben, weil Frauen
super.
Da eher mit dem Thema konfrontiert sind. Genau, ja.
Von daher finde ich das total gut, dass er das so öffentlich macht, weil es eben ja, das Stigma oder wie auch immer dazu führt, dass die Krebsform nicht erkannt wird. Und wenn der früh erkannt wird, ist der halt super gut behandelbar. Daher finde ich das cool.
Ja. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite sage ich mir, okay, es scheint ihm ja offensichtlich wirklich ein Anliegen zu sein. Und vielleicht hilft es ihm auch, dass er so ein bisschen das mit der Öffentlichkeit teilt und dann auch hoffentlich positives Feedback bekommt. Und vielleicht hilft ihm das auch in seiner Verarbeitung der ganzen Geschichte. Oder vielleicht gibt ihm das auch extra Motivationen, weil ich denke, da werden eher positive Nachrichten kommen als negative.
Ja.
Auf der anderen Seite, das wirklich so komplett öffentlich zu machen und da also quasi wirklich die Vorhänge komplett zurückzuziehen, das finde ich auch irgendwie krass. Also man macht sich ja da auch sehr verletzlich.
Ja, mal sehen, wie lange das durchhält. Ich meine, es wird ja auch Tage geben, an denen er vielleicht gar nicht die Kraft hat, dann ein Video aufzunehmen.
Ja, kann sein.
Aber ich finde es cool,
also,
dass er
ist
sich
so
das erst mal
vornimmt. Also es ist so eine Art eigentlich wirklich, ja.
Genau.
Dann drücken wir ihm die Daumen, dass das alles gut läuft und er bald krebsfrei ist. Dann haben wir den französischen Schauspieler und Sänger Patrick Bruel, den ja sogar ich kenne. Also ich kenne ja nicht so viele französische Schauspieler und Sänger, aber der ist wirklich sehr, sehr bekannt. Ist eigentlich ein Superstar auch in Frankreich. Und also in dem Artikel, den ich jetzt hier hatte, wird vom Popstar gesprochen, aber er ist vor allen Dingen auch als Schauspieler bekannt. Ist in beiden Sparten recht erfolgreich unterwegs. Und er ist 67 Jahre alt und ist jetzt mehrfach der Vergewaltigung beschuldigt worden. Von 13 Frauen insgesamt. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist, aber 13 Frauen haben auf jeden Fall gegen ihn Vorwürfe erhoben. Die Anschuldigungen reichen zurück bis ins Jahr 97. Und ja, und jetzt ist er verhaftet worden, eben wegen Beschuldigung, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Ja, und das ist ein Ding. Also das ist ein bisschen, in Frankreich ist da so wie so eine Bombe explodiert, weil der eben einfach so wahnsinnig bekannt und geliebt auch ist im Land.
Ja. Und es gab schon mal einen Vorwurf und jetzt sind halt neue dazugekommen, die eben auch bis 97 zurückreichen. Er streitet naturgemäß alles ab und genau, jetzt wird sich herausstellen dann in der Verhandlung oder in der Ermittlung erstmal, was da dran ist an den Vorwürfen. Aber ich sag mal, 13 Frauen, die das zusammen einreichen, das
ja,
spricht jetzt
nicht für eine singuläre
Anschuldigung.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, wenn man ein oder zwei, aber ich meine, selbst ein oder zwei kann ja natürlich wahr sein. Aber also ich sag mal auch, also je mehr Beschuldigungen kommen, sagen wir, desto überzeugter ist man, finde ich dann irgendwie als Außenstehender auch, dass da noch irgendwas dran sein muss, weißt du? Ja.
Theatervorstellungen, in denen er auftreten sollte, wurden dann abgesagt, nachdem diese Vorwürfe laut wurden. Und auch eine Konzertreihe hat er jetzt abgesagt.
Ja,
und
klar. Ich meine, sitzt er in Untersuchungshaft erstmal, oder?
Genau.
Ja. Ja, dann haben wir, sind ja immer noch bei den schlechten Nachrichten, dann haben wir Trennungen. Bei Trennungen weiß ich immer nie so genau, ob das gute oder schlechte Nachrichten sind, weil es ist natürlich eine schlechte Nachricht, weil wer trennt sich schon gerne. Aber vielleicht ist es dann auch für Leute,
aber
die fest sind.
Aber dieses Paar mochtest du nicht.
Dieses Paar mochte ich nicht, deswegen habe ich kein Problem damit. Aber ich mag die Sängerin einfach auch nicht. Es tut mir leid. Also es hat gar nicht, das Paar mochte ich nicht, aber ich mag die Sängerin auch. Ich mag die eigentlich beide individuell auch nicht. Aber naja, also Ariana.
Aber dann passen sie doch eigentlich super zusammen.
Lass uns doch einfach mal kurz sagen, über wen wir hier eigentlich reden. Weil wenn ich sage, ich mag sie nicht, ist die Palette groß. Ich muss es leider zugeben. Ariana Grande und Ethan Slater haben sich jetzt nach 3 Jahren getrennt. Das waren 2,5 Jahre mehr, als ich ihnen zugetraut hätte, sage ich ganz ehrlich.
Nachdem sie sich am Set von Wicked kennen und lieben gelernt haben.
Und
er dafür, und
natürlich
seine...
damals auch ein Riesenskandal, weil beide waren verheiratet zu dem Zeitpunkt, haben dann quasi miteinander ihre Partner betrogen und bei Ethan Slater war es nochmal extra pikant, weil er halt gerade mit seiner Frau ein Kind bekommen hatte. Also es war alles sehr, sehr unschön tatsächlich. Und die Frau hat dann auch öffentlich Interviews gegeben und so. Also die ist wirklich vor den Kopf gestoßen gewesen. Weil es gibt ja manchmal auch so die Entschuldigung, dass man sagt, ja, die sind irgendwie schon seit einem halben Jahr irgendwie getrennt oder haben sich schon seit einem Jahr nicht mehr verstanden oder so. Und seine jetzt mittlerweile ja Ex-Frau ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich wusste davon gar nichts. War wie vor den Kopf gestoßen. Ich sitze hier mit dem kleinen Baby, weißt du? Und das Nächste, was ich höre, ist, mein Mann betrügt mich. Also es ist schon richtig, richtig scheiße. Sorry, aber ja. Die beiden sind dann zusammengekommen und auch gegen großen Gegenwind in der Öffentlichkeit und so weiter und haben sich dann von ihrem Partner getrennt, sind eben ein Paar geworden. Und wie gesagt, und ich habe da halt damals gedacht, okay, wenn Wicked abgedreht ist, dann hat sich das erledigt. Und wie gesagt, es hat 2,5 Jahre länger gehalten, als ich gedacht habe. Jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, im Grunde beruhigt sich jetzt erst der ganze Wicked-Hype. Also jetzt ist er abgeschlossen. Hm. Also hatte ich doch eigentlich recht. Jetzt, wo die ganze Wicked-Geschichte durch ist, ist auch das Paar durch. Dass die Wicked-Geschichte 2,5 Jahre noch dauern würde, nur damit hatte ich nicht gerechnet. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Sie haben irgendwie eine öffentliche Erklärung abgegeben über ihre Agenturen halt, dass sie sich einvernehmlich getrennt haben und quasi alles gut ist, aber sie halt einfach jetzt kein Paar mehr sind. So, ja. Punkt. Ja. Sie sind auch sehr privat geblieben dann mit ihrer Beziehung. Das fand ich tatsächlich sehr überraschend.
Das stimmt. Vielleicht, weil sie so viel Gegenwind hatten.
Ja, oder ich glaube, Ariana Grande ist aber auch generell mit ihren Beziehungen relativ privat. Wie gesagt, das finde ich immer sehr überraschend. Aber ich könnte jetzt auch erzählen, warum ich sie nicht mag, aber das machen wir jetzt nicht so. Punkt.
Also ich möchte nochmal erwähnen, dass sie, ich weiß nicht warum, aber jedes Jahr die meistgehörte Künstlerin bei Spotify ist bei mir.
Das ist mir echt ein Rätsel. Wobei, ich muss dazu sagen.
Nee, es gibt einfach 4, 5 Lieder, die höre ich super gerne in Dauerschleife.
Also das muss ich nämlich auch sagen, sie hat gut produzierte Songs und sie hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme. Ich finde tatsächlich, dass ihre Stimme oft in ihren Songs gar nicht so richtig rauskommt. Also die hat oft so Songs, wo irgendwie.
Manche sind gehaucht und manche sind aber auch so, bei Wicked kann sie ja auch richtig belten und so.
Ja,
das
also
macht
ich
in ihren eigenen
halt zum
Songs
Beispiel,
tatsächlich selten.
Es gibt dieses eine Beispiel, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, die Frau hat ja wirklich eine Stimme. Und zwar hat sie zusammen mit Kelly Clarkson eines ihrer Weihnachtslieder gesungen. Also Kelly Clarkson hat ja jetzt 3 Weihnachtsalben
jedes Jahr
gemacht.
Ein Weihnachtsalbum.
Aber die sind alle sehr gut. Also manchmal würde man ja auch sagen, da ist irgendwie
erzählt.
Ein Bummer dabei oder so, aber die sind wirklich sehr gut. Also Wrapped in Red ist ja eines meiner Lieblingsweihnachtsalben, das höre ich auch jedes Jahr. Und auf jeden Fall hat Ariana Grande zusammen mit Kelly Clarkson eben einen ihrer Songs gesungen und das Lustige daran war, ich verlinke euch mal den Auftritt, weil es ist wirklich krass, dass es nicht geprobt. Weil Ariana Grande war auf dem Weg ins Studio und ist dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen aufgehalten worden, ist dann zu spät gekommen, ist mit letzter Kraft quasi noch rechtzeitig im Studio angekommen, damit sie noch irgendwie in ihr Kleid Schminke drauf und dann raus. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen das jetzt einfach auf und gucken mal, was passiert. Und dafür, dass das nicht geprobt ist, wow. Wow, wow, wow. Also richtig, richtig gut. Und du merkst richtig, dass da zwei Sängerinnen miteinander singen, die beide halt einfach eine wahnsinnig tolle Range haben. Und du merkst, wie die sich gegenseitig anstacheln. Du merkst, die eine legt vor und die andere zieht nach und dann legt die andere nach und irgendwie die nächste zieht nochmal nach und so. Also richtig, richtig gut. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass Ariana Grande tatsächlich auch eine echt super Stimme hat. Und wie gesagt, das finde ich sehr schade, dass sie in ihren normalen Songs, also nicht in den Wicked-Songs, weil die sind ja wirklich nochmal, das ist ja nochmal Broadway, das ist ja mal was anderes Musical, dass die echt eine super Stimme hat. Das ändert aber nichts daran, dass ich sie persönlich sehr unsympathisch finde. Und auch nie vergessen werde, Lickgate, wobei sie sich dafür natürlich öffentlich entschuldigt hat, aber ich glaube, das Mindset, das dahinter steckt, das ist immer noch da. So ein privilegiertes Oberklassendenken nach dem Motto, ich bin besser als ihr alle zusammen. Sagt dir das was, Lickgate?
Nein, ich werde es im Nachgang der Sendung googeln.
Ich kann es ganz schnell zusammenfassen. Sie war mit einem Kumpel in der Bäckerei und konnte sich irgendwie nicht entscheiden, was sie nehmen will. Und dann hat sie einfach alle Donuts, die da lagen, einmal angeleckt. So nach dem Motto und dann aber auch nicht gekauft oder so. Einfach nur drüber geleckt und hat sie dann wieder zurückgeschoben.
Warum?
Ja, weil sie halt gedacht hat, sie kann sich das leisten, sie ist irgendwie cool, sie ist der Superstar, der sowas darf und so weiter. Also es war alles sehr oberprivilegiert, kindisch, idiotisch, ja.
Impulsiv.
Naja, so. Aber auf jeden Fall, sie ist wieder Single. Punkt. So. Dann haben wir eine weitere Trennung. Janet Montgomery hat sich getrennt. Schauspielerin, die Trennung auch schon, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr durchgemacht hat und jetzt aber erst öffentlich darüber spricht. Man könnte sie aus der Serie kennen, New Amsterdam zum Beispiel oder aber The Ex-Wife, wobei ich kenne sie, glaube ich, aus New Amsterdam, wobei sie es hat auch ganz viele Nebenrollen in anderen typischen klassischen amerikanischen Serien schon gehabt. Und Jane Montgomery hat 2 Kinder mit ihrem Ex-Mann und tatsächlich ist die Trennung mit ihrem Mann kurz nach der Geburt ihres 2. Kindes passiert. Und das muss sie wohl ziemlich mitgenommen haben. Also sie
also
hat dann
irgendwie 10 Tage oder so.
Ja, stimmt richtig, 10 Tage, genau. Sie hat dann irgendwie geschrieben, dass sie nie damit gerechnet hätte, dass sie quasi nach der Geburt des Kindes, wo sie ja auch völlig konzentriert auf diese Schwangerschaften, dieses Kind und die Geburt und so weiter gewesen ist, plötzlich nach 10 Tagen dann als Single-Mutter von 2 Kindern da sitzt. Ja. Und bis sie das jetzt alles sozusagen in den Griff bekommen hat und da auch emotional mit zurechtgekommen ist, das hat wohl sehr lange gedauert. Und das hat sie jetzt quasi öffentlich gemacht.
Genau.
Ja.
Also sie hat das ganze Jahr über schon immer gepostet von sich und ihren Kindern, wohl immer sonntags, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha. Das heißt, der Vater dürfte da auch schon länger nicht mehr drin vorgekommen sein, aber jetzt hat sie eben gesagt, dass das tatsächlich ein ganzes Jahr in, oder sogar mehr als ein Jahr in als Single-Mutter war. Mhm. Als seine.
Ich weiß nicht, wie lange die verheiratet waren, aber schon einige Zeit. Also ich meine, das erste Kind war zu dem Zeitpunkt auch schon einige Jahre alt, also die werden schon einige Jahre zusammen gewesen sein. Und sie hatte noch irgendwie geschrieben, dass es ja auch, dass sie lange überlegt hat, ob sie das überhaupt mitteilen soll auf ihrem Instagram-Account, weil man sich damit ja auch wahnsinnig verletzlich und angreifbar macht. Aber ihr war das irgendwie ein Bedürfnis, da jetzt auch sozusagen damit einen Schlusspunkt dieser ganzen Geschichte zu setzen. Ja.
Sie waren 6 Jahre verheiratet und 8 zusammen insgesamt. Ach,
damit ihr, ja. Ja, also sie auch wieder Single. Und so wie ich es verstanden habe, auch wieder bereit zu mingeln. Also jetzt nach einem Jahr, Punkt.
Meinst du, das war der Hintergrund, dass sie das erzählt hat?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war für sie tatsächlich so eine psychologische Geschichte, dass sie gesagt hat, okay, und jetzt setze ich mit dieser Nachricht, dass ich nochmal das aufrolle und auch der Welt sage, okay Leute, wir sind getrennt, aber mir geht es jetzt gut. Es hat aber lange gedauert und es war einfach für mich auch eine Zeit, in der ich viel gearbeitet habe an mir, an der Situation und so weiter. Und dass sie damit für sich jetzt einfach einen offiziellen Schlusspunkt setzt, glaube ich. Ja. Dann haben wir ein Update und zwar Justin Baldoni und Blake Lively. Es kehrt keine Ruhe ein in die Geschichte. Die beiden hatten sich ja geeinigt, außergerichtlich. Und jetzt hat tatsächlich Blake Lively doch, das hatte ich noch mitbekommen, ihn irgendwie nochmal verklagt extra und hat ihre Anwaltskosten bzw. die Gerichtskosten eingefordert. Als ich das gelesen hatte vor einigen Wochen, dachte ich noch so, naja, ich glaube ja nicht, dass das was wird. Wa? Ich habe gedacht, das ist so ein Standardding nach dem Motto, wir versuchen es einfach, ja. Und stell dir vor, sie hat Recht bekommen. Also der Richter hat ihr Recht gegeben und Justin Baldoni muss jetzt ihre Gerichtskosten bzw. ihre Anwaltskosten übernehmen. Und man weiß zwar nicht genau, wie hoch die Summe ist, aber nachdem sie ja ein etwas größeres Anwaltsteam aus hochkarätigen Anwälten auch einfach engagiert hatte, geht man davon aus, dass die Summe 7-stellig sein könnte. Genau. Und das heißt, es geht in die Millionen tatsächlich.
Aber wenigstens nicht in die 400 Millionen.
Aber wow! Also ich meine, ganz ehrlich, ich finde so lustig auch den Satz hier irgendwie im Artikel so, einen Schadenersatz gab es nicht, aber die Rechnung für die Anwaltskosten könnte 7-stellig ausfallen. Nicht so, ja toll, das ist ja im Grunde fast wie ein Schadenersatz.
Also zumindest dürfte das teuer werden, ja.
Ja, hast du, also ich habe da
noch
später.
Und seine Anwälte kommen ja noch dazu, ne?
Ja,
also
ja,
wenn
die muss
ihre
ja sowieso 7
Millionen
zahlen,
kosten,
genau. Ja,
dann
ja,
müssten
ja
seine ja ähnlich sein.
Ich vermute es, ja. Die werden wohl beide hochkarätige Anwaltsfirmen engagiert haben und dann haben die natürlich da auch Stunden reingesteckt und so, ja. Es ist wohl so, dass Blake Lively sich bei dieser Einforderung oder bei dieser zusätzlichen Klage jetzt eben auf ihre Kosten auf ein Gesetz berufen hat, beziehungsweise auf eine Grundlage. Und zwar sollte es damit quasi Opfern von körperlicher und sexueller Gewalt irgendwie leichter gemacht werden, Klage auch einzureichen. Ach ja, hier. Und zwar 2024 gab es ein Gesetz, das Opfern sexueller Belästigungen und Übergriffe schützen soll, wenn sie Fehlverhalten melden, vorausgesetzt, ihre Vorwürfe haben eine vernünftige Grundlage. Also, ja. Und darauf hat sie sich bezogen eben. Und offensichtlich hat der Richter ihr Recht gegeben. Ich meine, sie hatte ja Baldoni wegen sexueller Belästigung verklagt. Das.
Also die Idee hinter dem Gesetz ist dann wahrscheinlich, dass man nicht an finanziellen Gründen daran scheitert, so Fehlverhalten anzuzeigen sozusagen.
Genau. Und eigentlich, also ganz ehrlich, ich meine, wir wissen ja jetzt nicht, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es war ein übergriffiges Verhalten, aber es war jetzt keine Vergewaltigung oder sowas, weißt du? Also ich finde, man muss da auch graduell ein bisschen unterscheiden. Ich meine, Übergriffigkeit oder Belästigung ist auf jeden Fall schlimm, aber ich finde, es gibt noch einen Unterschied, ob dich jemand jetzt irgendwie dumm anmacht oder betatscht. Oder aber vergewaltigt.
Hm.
Und ich finde es halt ein bisschen schwierig. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, also das ist meine Sicht von außen. Ich weiß ja nicht, du weißt ja nicht, was passiert ist. Aber für mich liest sich das so ein bisschen, als ob Blake Lively dieses Gesetz halt für sich ausnutzen würde. Was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist.
Hm.
Naja.
Ja, aber über die Schwere des Fehlverhaltens steht halt nichts drin
eben
im Gesetz.
Aber
ja,
auf jeden Fall fand ich überraschend, dass sie Recht bekommen hatte. Dachte ich auch so. Und ganz ehrlich, Justin Baldoni wird doch einfach, also ganz ehrlich, ich habe den so innerlich vor meinem inneren Auge mit Dampf aus den Ohren, so wie diese Comicfiguren, weißt du, so, ah. Also jetzt haben die sich schon geeinigt und die Sache sollte erledigt sein, dann kriegt er jetzt auch noch diese Rechnung aufs Auge gedrückt. Aber okay. Ja, das war ein unerwartetes Update. Dann haben wir, ja, positive News, mehr oder weniger. Also zum einen Die Fußball-WM in USA, Kanada und Mexiko ist jetzt eröffnet worden und die Spiele finden jetzt statt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr mich mit der Fußball-WM irgendwie gar nicht groß irgendwie auseinandersetze, einfach weil USA und Trump und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das konnte man ja auch schon ahnen, hat man auch schon im Vorfeld gesehen, dass halt einfach USA auch gleichzeitig bedeutet, oder USA, Kanada, Mexiko halt bedeutet, dass die eine riesen Show abziehen. Also ich meine, wenn die eins können, dann ist es eine Show machen und eine Performance. Und das hat man tatsächlich gesehen. Es gab 3 Eröffnungsfeiern. Das finde ich auch so krass, dass die 3 Eröffnungsfeiern gemacht haben. Ich meine, ja.
Finde das nahezu dekadent.
Ja, total. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich meine, die WM findet in 3 Ländern statt. Also in Mexiko, Kanada und USA. Ja. Aber andere hatten schon genau die gleiche Ausgangssituation. Oder bei Olympia hatten wir das ja auch schon. Und da gab es nur eine Eröffnungsfeier. Und dann hat man halt einfach mit den Kameras zwischen den Standorten hin und her geschaltet. Oder alle sind halt zu einem Standort hingereist oder so. Aber dass man hier halt einfach wirklich 3 einzelne große Eröffnungsfeiern macht, das finde ich, also dekadent, das ist das richtige Wort, ehrlich gesagt. Das ist schon krass. Und ich muss dir auch sagen, ich habe diesmal die Eröffnungsfeiern tatsächlich nur in der Zusammenfassung gesehen. Normalerweise gucke ich mir eigentlich die Eröffnungsfeiern und meistens auch die Endfeiern an, weil ich das immer ganz spannend finde, auch zu sehen, wer tritt da auf und so weiter. Aber diesmal, also bei 3, das ist schon ganz schön, also da brauchst du auch Stamina. Was man sagen kann, ist, bei der Show von Mexiko ist unter anderem zum Beispiel Shakira aufgetreten mit ihrem WM-Song jetzt, den sie auch für die WM eben gesungen hat. Und wir hatten aber auch zum Beispiel Opernsänger, die aufgetreten sind und so weiter und so fort. Aber Shakira muss da wohl eine ganz coole Show abgezogen haben. Dann haben wir die Show in Kanada gehabt. Da war dann zum Beispiel Michael Bublé, der gesungen hat, und auch Alanis Morissette, auch natürlich Kanadierin. Ryan Reynolds hat man im Publikum gesehen und da war auch einiges los. Und dann hatten wir noch USA, da sind unter anderem aufgetreten Katy Perry und Tom Cruise war im Publikum zum Beispiel, hat man auch gesehen. Und ja, also man muss schon sagen, tatsächlich, also das war jetzt keine Überraschung, dass das so ist, aber natürlich lassen sie sich die Stars und Sternchen nicht nehmen, da ein Schaulaufen zu machen auch. Also tauchen dann bei den Spielen auf und oder jetzt eben bei der Eröffnungsfeier und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr sternebepackt, muss man Celebrity bepackt, ja, also muss man schon sagen. Und ja, Punkt. Also
eine Sache, die ich noch lustig fand, ist, dass jedes Land dann auch noch irgendwie 2 offizielle WM-Songs präsentiert hat. Also insgesamt gibt es scheinbar 6 WM-Songs, die.
Ach ehrlich, aber mir wurde
WM
immer nur Shakira eingespielt.
Nee, Shakira hat in Mexiko eröffnet.
Ich weiß, dann, aber ich habe nur den WM-Song von Shakira bisher als WM-Song offiziell gehört.
Also in dem Artikel, den du geteilt hast, hieß es
zu jedem Land.
Ich glaube
dir das.
Land,
ich wollte nur sagen, ich habe sie noch nicht gehört, auch im Radio nicht oder so.
Ich habe auch Shakiras Song noch nicht gehört. Das wundert mich gar nicht, weil das halt alles an mir vorbeigeht. Aber, aber ich habe halt festgestellt, und irgendwie war von den 2 Songs und 3 Songs, also alle, die da irgendwas aufgeführt haben, haben dann ihren eigenen WM-Song bekommen.
Ja. Naja, also es war, also die Shows, die Eröffnungsshows, die waren schon cool. Also das war wirklich, es war gut inszeniert auch. Also es hat Spaß gemacht. Aber diese WM hat ganz andere Probleme. Punkt. So, dann haben wir, wenn wir jetzt schon bei großen Shows sind, ist bekannt gegeben worden, wer dieses Jahr Ehren-Oscars bekommt. Zum einen ist das Glenn Close, wo ich wirklich, 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 wirklich hier gesessen habe und gesagt habe, endlich. Ganz ehrlich, die Frau war so oft jetzt schon nominiert. Ich glaube 8-mal oder was? Ich muss irgendwie, 8-mal nominiert. Kein einziges Mal den Oscar bekommen und tatsächlich für mindestens eine der Rollen, beziehungsweise 2 der Nominierungen, finde ich, hätte sie auf jeden Fall den Oscar verdient gehabt. Ja, ich finde, das ist, also die ist wirklich zu Unrecht bisher ohne Oscar geblieben. Also haben ganz andere Leute den Oscar, wo ich sage, sorry, aber dann doch bitte 1000-mal Glenn Close vor der. Nichtsdestotrotz, also für, und nicht zuletzt für Dangerous Liaisons. Wie wird es ausgesprochen? Liaisons, glaube ich.
Liaisons heißt
Danke.
Das auf Englisch.
Auf jeden Fall, gefährliche Leidenschaft heißt es, glaube ich, auf Deutsch, oder? Also dafür allein hätte sie schon einen Oscar verdient gehabt, oder? Aber hallo, ich meine Fatal Attraction, hallo? Ja, naja, gut. Also da hättest du einiges gegeben. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass sie den Ehren-Oscar bekommt. Wobei, wenn ich Schauspieler wäre, wäre ich immer so ein bisschen angepisst, weil so ein Ehren-Oscar fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Trostpflaster an. Nach dem Motto, wenn du es nicht schaffst, selber einen zu kriegen, dann geben wir dir halt einen. So nach dem Motto, wir erbarmen uns dir mal an einen zu reichen. So. Ich meine, so ist es nicht gedacht, weil es ist natürlich eine Ehre. Ja, du sollst damit ja gefeiert werden, du und deine Leistung. Aber trotzdem, also ja. Gut. Also, Glenn Close bekommt einen. Wer ebenfalls einen Ehren-Oscar bekommen wird, ist Ridley Scott, der Regisseur, der unter anderem zum Beispiel... Bitte?
Mir war gar nicht klar, dass der schon 88 ist.
Ja, also da war ich ehrlich gesagt auch erschreckt, weil ich gedacht habe, wow, okay. Das ist wirklich, ich hätte gedacht, der ist vielleicht so in den 70ern oder so, dass der schon, also der ist ja fast schon 90, das ist so krass. Ridley Scott kenne ich vor allen Dingen von, also als Regisseur von Alien. Also der hat noch ganz viele andere Dinge gemacht, aber Alien ist so das, wo ich ehrlich gesagt sofort dran denken muss.
Genau, das geht mir auch.
Ja. Dann bekommt ebenfalls einen Ehren-Oscar Floyd Norman. Das fand ich auch ganz cool, weil Floyd Norman war ein schwarzer Animateur, also der Animationsfilme gemacht hat und auch schon jahrzehntelang und seine Großzeit aber mehr so in den 80ern und 90ern hatte. Und der hat 65 Jahre als Animateur bei Disney gearbeitet und ist verantwortlich für so Filme wie Sleeping Beauty, also Dornröschen, Das Dschungelbuch, Mulan, Toy Story 2 etc. etc. Also der hat bei den, ich sag mal, großen Disney-Produktionen mitgemacht, genau.
Und der war der erste Schwarze.
Ja, genau. Und das freut mich besonders, weil der halt echt so eine Legende innerhalb der Animation ist und dass er da jetzt eben anerkannt wird für seine Leistungen, das freut mich. Ja, genau. Also und ich glaube, ein, zwei haben wir jetzt noch vergessen, aber das waren so, glaube ich, die wichtigsten. Super. Und dann, um jetzt unser Triumvirat noch abzuschließen, wobei wir haben dann noch nachher noch was. Also eigentlich haben wir heute vier große Veranstaltungen. Die dritte große Veranstaltung sind die Tonys.
Kriegen wir die EGOT voll?
Nicht die Veranstaltung ganz.
Angeht.
Emmys kommen erst noch.
Genau.
Ich könnte dir von der Emmy-Kampagne von den The Pitt-Schauspielern erzählen und dass Sean Hattersey gerade, also ich weiß ja nicht so genau, vielleicht ist es auch Absicht, aber der hat jetzt in gefühlt einem Tag hat er alle Shows besucht. Der war irgendwie in der Tonight Show von Jimmy Fallon, in zwei Tagen. Der war in der Tonight Show von Jimmy Fallon und hat dann am Morgen irgendwie noch zwei Morning Shows gemacht. Und ich habe gedacht, Junge, wie viele Morning Shows kann so ein Mann an einem Tag denn machen? Der tauchte irgendwie überall auf und dann war er noch in so einem Mittagsmagazin und so. Also ich weiß ja nicht, ob die dann einfach absichtlich alle wichtigen Termine auf ein oder zwei Tage legen, dann ist es erledigt, weißt du? Dann sind es zwei super stressige Tage, aber dann hast du den Rest der Woche deine Ruhe. Auf jeden Fall gab's zwei Tage und es kamen lauter neue Bilder und Promo-Picture und was nicht alles. Und ganz ehrlich, nein, das bin nicht ich, der heimlich Samstagmorgen alle GIFs und Bilder und Videos sich anguckt und einfach mal eine Runde thirsty durch die Gegend eiert. Es war sehr nett anzusehen alles, so ist es nicht. Aber jetzt kommen wir zu den Tonys. Also die Tony Awards hat dieses Jahr, und das war echt Überraschung für mich, Pink moderiert. Also die Sängerin Pink. Ja, dass Pink singen kann, wusste ich. Ja, dass sie Akrobatik kann, das macht sie auch immer bei ihren Konzerten, wusste ich auch. Aber dass sie quasi so diese Broadway-Sparte bedienen kann, das heißt singen, tanzen und
Showmanship.
Ja, Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Also das wusste ich nicht. Und das hat sie wirklich wunderbar gemacht. Sie hatte einige ganz großartige Nummern während der Tony-Moderation. Also erstens fand ich die Moderation gut. Also sie war unterhaltsam. Auch die geschriebenen Bits haben ganz gut funktioniert. Nicht immer alle, aber zum Großteil. Sie hatten eine wahnsinnig tolle Eröffnungsnummer, wo sie Lady Marmalade gemacht haben. Da war ja natürlich nicht nur Pink, sondern auch andere Kollegen, die dann eben mitgesungen haben und so. Aber das war eine sehr coole Nummer. Die ging fast irgendwie 8 Minuten.
Und die hatten dann, sie extra umgeschrieben, sodass sie irgendwie auf Leading Lady Marmalade umgeschrieben hatten und dann lauter Sängerinnen zitiert haben, die Hauptrollen hatten in Musicalproduktionen und teilweise auch im Publikum saßen, zu denen sie dann hingelaufen sind, die sie namentlich erwähnt haben und die teilweise auch gar nicht wussten, dass sie in dem Song vorkamen und dann sehr begeistert waren.
Ja.
Das war ganz süß.
Ja, das war wirklich cool. Dann hatte sie eine Nummer, wo sie quasi so ein bisschen ihre Akrobatik mit in die Waagschale werfen konnte. Da hat sie also ihre Akrobatik halt gemacht. Da hing sie so in so einem Harness quasi unter der Decke und hat dann so Schrauben gedreht und so ein bisschen sich da so reingehängt in den Harness und hat dann, er war als Peter Pan verkleidet und hat dann eben ein bisschen aus der Musik von Peter Pan angesungen, dann aber auch noch verschiedene andere bekannte Lieder angesungen. Und am Ende kam dann Neil Patrick Harris dazu, der ja die Tonys auch schon, ich glaube, zweimal mindestens moderiert hat. Mit ihr dann quasi so ein Dialog hatte auf der Bühne und sie hat ihn dann am Ende zwischen ihre Beine geklemmt und hat ihn quasi mit unter die Decke hochgezogen, am Harness hoch.
Und dann Wicked gesungen. Also.
Ja, genau. Und dann die große
der war quasi der Besen.
Genau. Aber mein absolutes Highlight, muss ich dir sagen, war ihre Rendition von All That Jazz. Da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, ich möchte jetzt bitte die Produktion von Chicago sehen, wo Pink die Hauptrolle spielt, weil wow, 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 wow. Also die hat halt einfach, also durch den Abend hindurch, das haben wir bei den Tonys ja immer, werden entweder Produktionen gefeiert und haben dann eben einen eigenen Auftritt, die ein Jubiläum haben, wie zum Beispiel jetzt All the Jazz hat ein Jubiläum oder auch A Chorus Line hat ein Jubiläum. Manchmal werden aber auch einfach Musicals aufgeführt oder Nummern aus Musicals, die nominiert sind, weil sie irgendwie jetzt eine Wiederaufführung haben am Broadway, weil sie schon jahrelang nicht mehr inszeniert wurden, jetzt neu inszeniert worden sind und so weiter. Und ja, und wie gesagt, und All the Jazz, beziehungsweise die Nummer All the Jazz, aber das Musical Chicago wurde eben gefeiert. Und da hat sie eben diese Nummer All the Jazz auch gesungen. Und die ist ja schon, also Chicago ist schon sehr speziell, auch mit der Choreografie und so weiter von Fosse. Das muss man dann auch irgendwie schon verkaufen können. Und das hat sie halt wirklich richtig großartig gemacht. Und hat auch dabei super gesungen und so. Also ich dachte echt, wow. Und das Lustige ist, dass ganz viele im Publikum das auch dachten, weil irgendwie keiner so richtig Pink auf dem Schirm hatte. Weil dadurch, dass sie halt Broadway nicht wirklich viel macht, ich glaube, sie hat ein Stück mal am Broadway gemacht. Und dadurch, dass sie aber nicht wirklich eine Broadway-Künstlerin ist, hat die Broadway-Community sie gar nicht auf dem Schirm richtig gehabt und hat jetzt einfach festgestellt, wow, die Frau kann ja wirklich was, ja. Und also ich kann da echt nur empfehlen, guckt euch das an. Ich verlinke euch zu den Videos, die ich habe, beziehungsweise auch ein zusammenfassendes Video nochmal. Und dann gab es natürlich noch ganz viele andere tolle Auftritte. Also zum Beispiel Book of Mormon wurde auch gefeiert, hatte auch ein Jubiläum. Zum Beispiel auch Rachel Ziegler hat dann für A Chorus Line, hat dann eben einen Song gesungen aus The Chorus Line, weil es eben auch ein Jubiläum hatte und so weiter und so weiter. Also ganz viele tolle Sachen dabei und ich muss sagen, dieses Jahr, obwohl gar nicht so viele Musicals dabei waren, die also so großartig waren im Verhältnis, war einfach die Show super unterhaltsam. Also dieses Jahr fand ich die Tonys richtig gut.
Schön.
Ja. Und da haben wir jetzt nicht drüber geredet, wer alles wie was gewonnen hat und so. Also da war ja auch eine ganze Menge von Gewinnern dabei und einfach, die viel Spaß gemacht haben, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, ich freue mich für dich und so. Was vielleicht noch ganz cool ist oder erwähnenswert ist, das ist das eine, wo ich noch gedacht habe, Mensch, das fand ich irgendwie besonders cool, und zwar, dass John Lithgow, der Schauspieler, Sänger, Theatermensch und so weiter, der ja einfach ganz viel schon in seiner Karriere gemacht hat, dass der jetzt mit 80 Jahren, der ist 80 Jahre alt, das allererste Mal einen Tony gewonnen hat. Und damit der älteste männliche Schauspieler ist, der jemals einen Tony gewonnen hat. Und das war wohl ein Rekord, der seit 53 Jahren quasi ungebrochen war. Also das letzte Mal, dass jemand quasi in so einem hohen, also der letzte Schauspieler, der in Anführungszeichen so alt, der älteste bisher war, der hat seinen Tony vor 53 Jahren bekommen und jetzt dieses Jahr halt dann John Lithgow. Und der hat sich so schön gefreut, weil der halt auch gar nicht damit gerechnet hat und einfach jetzt auch mit 80 das irgendwie nochmal, es muss auch irgendwie, glaube ich, echt zufriedenstellend sein, wenn man dann mit 80 sagen kann, okay, gut, ich hab's noch drauf, ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Für ein Theaterstück, nicht für ein...
Für ein Theaterstück, genau. Tony ist ja beides, genau, genau, genau. Gut, und dann haben wir jetzt noch die vierte große Veranstaltung, nämlich die Music Hall of Fame Zeremonie. Und hier müssen wir Taylor Swift erwähnen, weil Taylor Swift ist tatsächlich in die Music Hall of Fame aufgenommen worden. Wobei, lustigerweise, wir ja schon darüber gesprochen haben, dass es diverse Music Hall of Fames gibt. Es gibt irgendwie die für Popsongs, die für Rocksongs, die für Country-Songs und so weiter. Und sie ist, wie gesagt, jetzt aufgenommen worden.
Das ist die
worden.
Songwriters Hall of Fame.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich
genau.
Die, in die sie auch gehört, ja.
Ja, und zwar als jüngste Songwriterin, das ist aber Englisch. Als jüngste Songschreiberin überhaupt. Und da hatten wir ja schon mal drüber geschrieben, dass es ja auch irgendwie so eine Regel gibt, dass man erst so und so viele Jahre im Business sein muss, bevor man überhaupt sich qualifiziert, dafür nominiert zu werden. Ich glaube, es waren 30 oder waren es 20? Ich glaube, es müssen 20 sein, weil sonst würde es mit Taylor Swift nicht aufgehen. Aber auf jeden Fall ist sie da jetzt aufgenommen worden und das ist, egal was man jetzt von Taylor Swift an sich hält, und du weißt ja, was ich von ihr halte. Ich sagte ja, wenn ich sage, ich mag sie nicht, ist die Palette groß von Leuten, aus denen man wählen kann. Aber da muss man wirklich echt den Hut ziehen. Also ich meine, egal, was man von ihr hält, aber die Leistung muss man auch erstmal bringen. Ja, dass sie einfach so einen großen Erfolg hat und einfach ihre Songs auch einfach so erfolgreich sind, dass sie jetzt einfach in einem Alter eben in diese Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist natürlich auch eine Prestigegeschichte und für sie auch eine Ehre. Und ja, und dann kam sie da entsprechend über den roten Teppich auch und hatte so ein schwarzes Kleid mit so Blumen drauf, mit relativ großen Blumen. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schön, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Übrigens, Taylor Swift ist 36, also wirklich noch sehr jung. Normalerweise kommst du in die Hall of Fame eigentlich mit, ich sag mal, 50 plus, oder?
Aber sie hat gleichzeitig auch in ihrer Rede gesagt, dass sie auf eine 23-jährige Karriere zurückschaut.
Also sie hat halt auch schon sehr jung angefangen. Ich glaube, sie war ja 15 oder 16 oder sowas, genau. Ja, also da auch dann tatsächlich Hut ab.
Hast du schon erzählt, dass ihre Rede 20 Minuten lang
dauerte?
Nein,
21 Minuten, glaube ich, hat die gedauert.
Genau.
Ja. Ich sag mal so, also das ist so ein bisschen dann, wie man, wenn man einen Oscar gewinnt, das gewinnt man vielleicht auch nur einmal im Leben, dann lässt man den Leuten halt Zeit. Aber ich sag mal, 21
beim
Minuten,
Oscar
da wärst du
aber
schon,
nicht, oder? Da
bist du schon
10
Mal von der Bühne gespielt worden.
Genau.
Ja. Ja, dann haben wir Verlobungen. Und zwar gab es diese Woche zwei. Da dachte ich auch, ach guck, zum einen ist das Sienna Miller, die sich verlobt hat. Mhm. Über die hatten wir jetzt gerade erst gesprochen, weil die ja ein Kind bekommen hat. Und sie hatte das Kind bekommen und da dachten wir jetzt alles okay, gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und plötzlich verlobte sich. Das war so ganz also unerwartet und auch irgendwie out of order, wenn man mal so ganz konventionell an die Sache rangeht. Wobei das heute ja kein Thema mehr ist. Und mittlerweile ist es auch bestätigt. Also es waren erst Gerüchte und jetzt weiß man aber, ja, die beiden haben sich tatsächlich verlobt, haben aber, das hat man quasi eine Zeit lang nur vermutet, weil sie nämlich in Barcelona irgendwie mit ihrem Freund unterwegs war und da einen entsprechend großen Ring am Finger hatte. Und dann kam natürlich wieder diese Spekulation von wegen, ja, oh mein Gott, Verlobungsring, könnte das einer sein? Sind sie vielleicht verlobt und so? Und dann stellt sich heraus, ja, sind sie tatsächlich.
Mhm.
Ja, gut. Dann haben wir noch eine zweite Verlobung und zwar hat sich Jane Seymour verlobt. Und ich dachte so, was? Das fand ich wirklich überraschend, weil ich von ihr halt einfach jetzt auch schon, also zumindest was ihre Beziehung angeht, länger schon nichts mehr gehört habe. Als Schauspielerin sieht man sie ja doch immer mal wieder. Und Jane Seymour ist ja aber mittlerweile auch 75 Jahre alt. Also die Frau ist ja auch jetzt keine 50 mehr, sag ich mal. Und sie ist mit ihrem aktuellen Lebensgefährten oder jetzt aktuellen Verlobten ja dann seit 3 Jahren schon zusammen, John Zambetti. Er hat mit dem Showbusiness irgendwie nur so bedingt was zu tun. Er ist Notarzt und Musiker, wobei ich glaube, Notarzt ist eigentlich sein Job. Also und ja, und die beiden sind, wie gesagt, jetzt schon seit 3 Jahren zusammen.
Stell dir vor, er ist Notarzt als Hobby und hauptberuflich Musiker.
Vielleicht auch andersrum, ich weiß es nicht. Also hier steht
bei
halt
der Ehrenfeuerwehr oder so.
Ja, naja. Und was ich aber ganz süß fand, war, er hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte und das ist für ihn ist es die zweite Ehe. Ich glaube, seine Frau ist gestorben, oder? So war das doch
ja,
gewesen,
genau.
Glaube ich, genau. Und für sie wäre es die 5. Ehe. Wow. Sie war schon 4-mal verheiratet, immer sehr unglücklich in der Liebe. Was ich aber ganz süß fand, war, wie dieser Verlobungsantrag vonstatten gegangen ist, weil da ist so ein bisschen was schiefgegangen, oder?
Genau, er hatte so einen Ring gekauft und wollte den verstecken oder zumindest irgendwie hervorzaubern und zwar während die beiden schon im Bett sind.
Also so wie ich das verstanden habe, hatten sie Sex, waren nackt, waren gerade fertig.
Genau.
Und dann wollte er ihr quasi den Ring präsentieren und hat dann die Schublade, wollte ich gerade sagen. Hat
dann ist er in die Ritze gefallen.
Dann hat er diese Klappbox irgendwie aufgeschnappt und dann ist er da so rausgefallen und halt in die Ritze irgendwo zwischen, unter, neben das Bett. Also so, dass er es auf jeden Fall nicht mehr gesehen hat, oder?
Genau. Und dann sind die beiden quasi unterm Bett rumgekrochen und haben diesen Ring wieder gesucht. Ja,
das Geile war, er ist dann irgendwie in das Bett gekrochen und er wollte dann aber auch, hat auch versucht, irgendwie das so zu machen, dass man es nicht merkt, dass er irgendwie da gerade den Ring verloren hat. Es sollte ja eine Überraschung sein. Und dann ist er aber dummerweise unterm Bett stecken geblieben und kam nicht mehr raus. Und dann hat er gesagt, Schatz, ich brauche deine Hilfe, ich stecke fest. Und sie so, was machst du da unter Bett, weißt du so? Naja, und dann hat sie da versucht, ihn irgendwie da rauszubuchten, aber das ging nicht richtig, weil er wiegt halt doppelt so viel wie sie. Und irgendwie haben sich dann noch seine Knie irgendwie so, also sie haben gesagt, geblockt. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat man ja manchmal mit alten Knochen, dass man dann die Knie nicht wieder richtig gerade biegen kann und so. Und also they locked, hat sie irgendwie gesagt. Also die haben sich dann so verhakt irgendwie. Und dann kam der dann nicht mehr raus und so haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie sich da mit letzter Kraft irgendwie haben sie es dann geschafft, sich da wieder irgendwie rauszuschlawinern und so weiter. Und den Ring haben sie dann auch gefunden. Aber diese ganze Geschichte war halt einfach absolut lächerlich. Quasi halbnackt unterm Bett feststeckend. Und dann, nachdem sie sich da also mehr oder minder befreit hatten, haben sie dann erstmal sich angeguckt und haben einfach mal recht herzlich und laut gelacht, weil die ganze Situation einfach so absurd war. Und dann hat er halt gesagt, okay, eigentlich wollte ich dich gerade fragen und so. Also ich meine, es ist zumindest eine Story, die du erzählen kannst, oder?
Auf jeden Fall, ja. Die erzählt sich sehr gut, das stimmt.
Ja, stell dir vor. Also Jane Seymour, herzlichen Glückwunsch, das ist doch schön. Und jetzt hoffe ich, dass das auch bis zum Ende hält sozusagen, weil genau. Wie gesagt, fünfte Ehe ist schon, ja, viele Versuche. Dann haben wir ein Update beim Thema Hochzeit. Und zwar hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Dua Lipa und Callum Turner ja standesamtlich geheiratet haben in London. Und dann
ganz
haben wir
klein,
gesagt...
Ganz klein, in ganz intimem Rahmen.
Das ganz war tatsächlich unauffällig. Ein intimer Rahmen.
Also, ja, sehr bescheiden.
Es klang jetzt sehr ironisch eben, was du gesagt
Ich wollte den Kontrast aufmachen zu ihrer jetzigen Hochzeit
weil,
in Sizilien.
Das Wochenende, das darauffolgende Wochenende, haben sie ja dann ein großes Hochzeitsfest in Sizilien gemacht. Und was war dann das? War das auch so bescheiden wie in London?
Das war wahnsinnig teuer und die Hochzeit des Jahres auf Sizilien. Ich glaube, es hat insgesamt 1,7 Millionen gekostet.
Genau.
Was ich schon mal krass finde als
Und die Sizilianer haben sich wahnsinnig dolle beschwert.
Die Palermianer vor allem, genau.
Ja, weil halt es irgendwie, also es war so laut und so, also bis in die tiefste Nacht, bis am nächsten Morgen war super laut, die Gäste waren laut und dann war da auch irgendwie alles abgesperrt, dann konnten die nicht mehr die Wege benutzen und so. Und irgendwie einer hat auch gesagt, ich würde es ja verstehen, wenn irgendwelche wichtigen Politiker das gewesen wären, aber das war ja nur so eine Schauspielerin, die Hochzeit gefeiert hat, während dann irgendwie der Bürgermeister von Palermo aber meinte, wir sind so geehrt, dass ihre Hochzeit hier gefeiert wird und so. Es ist ja auch gut für den Tourismus. Also du hattest so beide Seiten irgendwie.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Palermo über zu wenig Tourismus beschweren kann. Aber
ja.
Es hat mich sehr erinnert an das Mieten von Venedig durch Jeff Bezos. Also vielleicht mal eine Nummer kleiner.
Da auch dran denken. Ja.
Genau, aber so ein bisschen ist es irgendwie, seit wann ist Italien denn irgendwie komplett buchbar als Kulisse für deine Hochzeit in so einem All-Inclusive-Paket? Die hatten
naja,
erst
also die haben ja so einen alten, was heißt einen alten, einen sehr, sehr schönen übrigens, hat man, ich verlinke euch mal zu dem Video, das ich gesehen habe auf X. Einen wunderschönen alten Palast haben die gebucht, mit so kleinem Park drumherum.
Für die eigentliche Feier, genau. Aber davor gab es ja irgendwie auch noch eine Zeremonie und dann hatten sie zwei Plätze in Palermo sperren lassen, wo dann wirklich nur die Anwohner auch NDAs unterschreiben mussten, dass sie keine Fotos weiterverkaufen und so und auch Entschädigungen bekommen haben für die Belästigung, dass sie nicht nach Hause kommen. Also schon ganz schön krass. Also so öffentliche Infrastruktur einfach. Rauszumieten für zwei Tage.
Ja.
Zwei,
aber
drei
offensichtlich
Tage.
Kann man sich das dann mit 1,7 Millionen leisten.
Das scheint zu gehen, ja, genau.
Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Hochzeitskleid, weil ich hatte gedacht, wir kriegen jetzt noch ein...
Dieses Weiße mit den Puscheln dran?
Ja, also ich habe gedacht, wir kriegen jetzt ein schönes, großes, unglaublich spektakuläres weißes Hochzeitskleid zu sehen. Und dann hatte sie, also man hat dann nur Bilder gesehen von ihr, ja, in einem weißen Hochzeitsoutfit, aber eigentlich war das ein eng anliegendes weißes Neckholder-Kleid mit nackten Armen und relativ tiefem Ausschnitt und quasi komplett freiem Rücken, das unten schräg so Federn dran hatte, weiße.
Genau.
Ich meine, sie sah wunderschön aus. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Aber das sieht für mich halt eher aus. Es ist übrigens von Bottega Veneta, glaube ich, also von Bottega. Aber sie...
Und Donatella Versace hat noch Steinchen draufgeklebt, wenn ich es
ja,
richtig
genau.
verstanden
Ja, man
habe.
Hat ja vermutet, dass ihr Hochzeitskleid von Versace sein wird, weil sie sich halt mehrfach mit Donatella Versace auch getroffen hat und die auch befreundet sind. Aber war es ja dann irgendwie doch nicht, beziehungsweise nur so halb. Aber ich meine, sie sieht wunderschön aus, aber das ist nicht wirklich ein Hochzeitskleid. Also das ist eher so ein, man zieht sich nach der Zeremonie um, weil man irgendwie bequemere Klamotten tragen möchte, Kleid. Aber das war auch das einzige Kleid, in dem ich sie gesehen habe. Die anderen Fotos, die ich von ihr gesehen habe, da hatte sie sogar ganz normal Jeans und irgendwie Shirt oder so an. Also sonst, ja,
Das muss das Hochzeitskleid gewesen sein. Ich fand das zur standesamtlichen Trauung auf jeden Fall schön.
Ich meine, sie hat auch einen wahnsinnig tollen Po in dem Kleid, muss man schon sagen. Wobei ich ehrlich gesagt finde, dass, also es gibt ja so Bilder, da greift ihr Callum, ihr Ehemann, mehrfach an den Hintern. Ich meine, er darf das natürlich auch, weil er ist ihr Ehemann.
Wo es lang geht.
Bitte?
Ist nur, um anzudeuten, wo es jetzt
gleich
lang geht.
Das Lustige ist, das sind ja auch so Momentaufnahmen. Wahrscheinlich hat er wirklich nur eine Sekunde, wahrscheinlich wollte er eher so den unteren Rücken und ist dann so quasi so einmal hochgeglitten und natürlich alle Fotografen tick, 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 zack. Und irgendwie diese eine Sekunde, wo die Hand unten war, weißt du, so. Aber ja. Ich dachte mir nur so, also aber es gibt mehrere Fotos, wo er an den Hinter greift. Deswegen denke ich mir so, okay, das ist schon ein sehr, sehr tiefer, das ist ein sehr tiefer unterer Rücken. Ja, also ich meine, sie sah toll aus, aber das fand ich wirklich enttäuschend. Ich habe mir irgendwie mehr versprochen von ihrer Garderobe. Vor allen Dingen, nachdem sie dieses tolle Outfit in London anhatte. Ja. Was noch ganz süß war, man hat so ein paar Details auch gesehen von der Hochzeit. Also natürlich erstmal der Schauplatz, wo das Ganze stattgefunden hat, war natürlich richtig großartig, dieser alte Palast halt. Und dann gab es ganz viele so kleinere Geschichten, die sie halt hatten. Sie hatten so bestickte Taschentücher, die irgendwie auf den Stühlen ausgelegt waren. Da frage ich mich auch, weil Leute weinen? Weil es so heiß ist und man sich den Schweiß von der Stirn tupfen muss? Weil es einfach eine süße Wer Idee weiß. Ist? Ich weiß es nicht. Dann, es gab verschiedene, also es waren die Initialen und die Namen draufgestickt. Dann gab es aber auch Varianten, wo drauf stand Stay Mad With Me Forever. Oder irgendwie zwei Herzchen und zwei Ringe und so. Also schon auch teilweise echt italienisch mit so weißen Bändern und so kleinen Stofftäschchen und so. Ich weiß nicht, was drin war. Wenn es italienisch war, dann wahrscheinlich Nüsse. Aber ja, und Fächer, die auch irgendwie bestickt gewesen sind mit dem Datum und den Initialen und ja, und so, das war eigentlich schon ganz süß. Und dann gab es auch ein Foto, eine Fotobooth. Ja, also so sehr, sehr typische kleine Details, die das irgendwie alles sehr, sehr niedlich gemacht haben. Und dann hat man auch so ein bisschen gesehen, wie es so geschmückt war und wie die Stühle aufgebaut waren und so. Also ich finde, es sah alles ganz nett aus, aber es war jetzt nicht so, also dass ich sagen würde, das ist 1,7 Millionen wert. Wahrscheinlich war das am Ende eher das Absperren und die Sicherheit, die so viel gekostet haben. Sie hatten dann noch so eine Band da, ich weiß gar nicht, die wirkt so ein bisschen so New Orleans Marching Band mäßig und haben dazu irgendwie getanzt. Da sieht man sie, hat man auch gefilmt, so
Paparazzi-mäßig. David Guetta war auch da.
Bitte?
Also das Musik-Line-up klang auch ziemlich teuer. David
ja,
Guetta war
aber
zum
da waren
Beispiel
ja auch
da.
Wirklich, also wenn man guckt, wer da als Gäste auch waren, es waren ganz viele große Musiker einfach da. Also ob das jetzt Charlie XCX war oder Elton John oder Adele oder so, also oder die haben sich da sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Auch irgendwie, dann war auch irgendwie den Tag vorher, vor der Hochzeit, war auch irgendwie so große Party, wo dann wirklich so disco-mäßig auch eine DJ irgendwie am Pult unterwegs war und das große Highlight soll dann wohl Elton John gewesen sein, der den beiden Verliebten dann zur Hochzeit quasi Your Song noch gesungen hat, wo irgendwie kein Auge trocken geblieben ist im Publikum. Am Ende gab es dann noch irgendwie ein riesengroßes Feuerwerk. Also die haben sich nicht lumpen lassen, sag ich mal. Mhm. Ja, also jetzt versteht man auch, warum dann in London die Zeremonie sehr spartanisch war, sozusagen. Weil da haben sie dann wirklich die Sau rausgelassen. Gut, wie fandest du Dua Lipas Outfit?
Wie gesagt, ich fand das in London schöner.
Ja, tatsächlich. Okay, gut, da sind wir uns ja einig. Alles klar. Dann haben wir eine weitere Hochzeit, und zwar Tommy Orner hat geheiratet. Und eigentlich würde man sich fragen, warum erwähnst du den hier? Ich erwähne den hier, weil ich den natürlich aus meiner Jugend kenne. Und wahrscheinlich viele andere von euch werden ihn auch aus seiner Jugend kennen, als Tim Thaler.
Ah.
Genau, der Original Tim Thaler.
Das
genau.
Ist aber schon lange her.
Das war 1980, also das war eigentlich vor meiner Zeit. Aber das wurde dann später wiederholt. Ja. Naja, und hat dann aber später auch noch für öffentlich-rechtliche Serien und sowas viel gemacht. Und der hat jetzt geheiratet, zum dritten Mal für ihn tatsächlich. Und wir fragen uns da ja auch immer, wie finden wir die Outfits? Also er trägt einen schwarzen Anzug, weißes Hemd und ja, so silberfarbene, recht breite Krawatte, finde ich, ehrlich gesagt. Mhm. Und sie trägt super, super zurückgenommen ein weißes, eng anliegendes Seidenkleid, würde ich sagen, mit Spaghetti-Trägern, wirklich ganz, ganz dünnen Spaghetti-Trägern und einem V-Ausschnitt vorne. Mhm. Sieht eher aus wie so ein, ich weiß nicht, aber von hinten sieht es toll aus, also toller Rücken, also tiefer, also fast komplett freier Rücken mit einem tiefen Ausschnitt, so ein Wasserfallausschnitt, der fast bis zur Popitz runtergeht und dann so über Kreuz so Spaghetti-Träger noch und so. Also von hinten sieht es, glaube ich, gefällt es mir besser als von vorne, ehrlich gesagt.
Da gehört ja auch noch so eine Jacke zu, in dem einen Bild hat sie
ja, sie,
sie
hat dann
drüber.
Die Jacke drüber, genau. Ich finde die Jacke drüber irgendwie, das finde ich hässlich.
Das Kleid fand ich aber sehr schön in seiner Schlichtheit.
Ja, also ich mag ja keine Spaghetti-Träger, aber ich finde, sie kann es gut tragen. Es sieht halt ohne die Jacke so ein bisschen aus wie so Old Hollywood-Style oder so, dadurch, dass es halt Seide ist oder seidenartig zumindest.
Mhm.
Dann hat sie noch so einen Schal, damit es nicht ganz so nackig alles ist. Und ja, also dann hoffen wir mal, dass das diesmal alles klappt. Und sehr, sehr konservative Ringe, also einfach Goldringe, ganz normal wie in Deutschland. Also, was heißt normal, aber das sind, glaube ich, die meisten gewählten Ringe in Deutschland. Dann haben wir noch eine Hochzeit, und zwar Luna hat geheiratet. Also, ja, die Luna. Ich weiß gar nicht, ob die jemals noch einen Song nach den 90ern und 2000ern irgendwie gemacht hat.
Gute Frage, aber sie lebt jetzt auf jeden Fall von den 90ern und 2000ern.
Genau. Und zwar hat sie ihren größten Hit gehabt mit, wie hieß der Song auf Spanisch, warte.
Ist das Hijo de la Luna?
Ja, nein, ich glaube, oder? So hieß der so. Also ich könnte ihn jetzt, aber das genau das ist es, und ich könnte ihn jetzt quasi auch ansingen. Ich habe vergessen immer, wie der heißt, genau, aber das ist der, dieses da 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 da. Sie hat aber auch gesungen Vamos a la Playa, das hatte ich total vergessen. Vamos a la Playa. Und Bailando. Bailando.
Ah,
Bailando.
Richtig, Bailando.
Genau, auch noch, ja, also war so einiges, was sie gesungen hat. Und was ich aber jetzt cool fand, war, ja, sie hat geheiratet, schön, aber vor allen Dingen, sie hat geheiratet nach 37 Jahren zusammen mit dem Partner, wo ich mich immer frage, lohnt sich das dann überhaupt auch zu heiraten, weißt du so? Also, aber offensichtlich haben sie dann jetzt nach 37 Jahren gesagt, ja, wir machen das. Und was ich total lustig fand, sie haben gesagt, ja, wir machen das, und zwar in Las Vegas. Und das war dann aber keine so Zwischentür- und Angelhochzeit, sondern die haben wirklich Las Vegas für sich einfach gewählt, weil sie das cool finden. Und auch wirklich in Style. Also er trägt einen ganz klassischen Frack mit schwarzer Fliege, weißem Hemd, schwarzer Frack. Und sie trägt wirklich auch ein ganz klassisches weißes Hochzeitskleid. Also mit ausladendem Rockteil und Schleppe. Und ich glaube, eine Sweetheart-Leckheim, man sieht es so schlecht. Und die Schultern komplett frei und die Haare halt, blonden Haare trägt sie offen. Und dann einen weißen Hochzeitsstrauß mit Rosen und so. Also ich finde, sie sieht auch, dadurch ist es wirklich ein sehr klassisches Kleid. Aber sie sieht super aus, finde ich.
Hm. Ja, mir gefällt.
Wie findest du denn die Schuhe, die sie trägt? Die kann man auf dem einen Bild ganz deutlich sehen oder auf zweien. Das sind so silberne Pumps mit Open Toe und also mehr so Sandalen mit Absatz.
Ich finde die auch
so
super.
Riemchen, die so um die Knöchel geschlungen sind.
Hm.
Findest du gut?
Ja, die finde ich gut. Die haben so Sci-Fi-Anklänge irgendwie.
Also ich finde, sie passen gut zu ihr, aber ich bin ja kein Fan von Open Toe und vor allen Dingen nicht zur Hochzeit.
Doch, das kann man machen.
Ja, aber das fand ich irgendwie lustig. Also 37 Jahre und dann haben sich aber trotzdem, aber sie, also wie gesagt, ich finde halt, sie sieht halt echt gut aus. Aber das ist wirklich auch sehr, sehr, alles sehr klassisch. Ja. Ja.
Also ich habe nochmal geguckt, der Platz 1, den sie gemacht haben, war tatsächlich Vamos a la Playa, also eine Coverversion davon.
Mhm.
Und Hijo de la Luna habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht ist das auch eine Verwechslung, weil aber sie selber Luna heißt. Ja, das ist Hijo de la Luna, genau. Aber das hat sie nicht gesungen, glaube ich.
Warte, wie heißt das Ding?
Hijo de la Luna. Doch, das ist auch von Luna.
Doch, warte.
Du hast recht, es ist von Luna.
Okay.
Warum steht das nicht im Wikipedia-Artikel?
Zack. Aber auf jeden Fall Dinge, die man heute durchaus auch noch hören kann, sage ich mal.
Genau, das waren dann drei Hochzeiten. In meiner Standard-Playliste für Walzer.
Übrigens, wahrscheinlich hört ihr gerade im Hintergrund trotz Unterdrückung durch Auphonic meine Waschmaschine. Lasst euch nicht stören. Die ist gerade im Schleudergang einer Kochwäsche, deswegen hört man die so deutlich, sonst ist die nicht so laut. Oh Mann, ey. So. Genau, also das war das. Und dann haben wir noch ein paar Babys. Und zwar Elizabeth Olsen wird zum ersten Mal jetzt Mutter. Und bei Elizabeth Olsen finde ich immer lustig, es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass sie die Schwester von den Olsen-Zwillingern ist. Und das weiß man aber oft gar nicht, dass die verwandt sind miteinander. Also die Olsen-Zwillinge, die kennt man ja von Full House. Die haben da als Babys ja mitgespielt und sind jetzt aber eigentlich in Fashion tätig und ja, leben quasi von ihren Fashion-Geschäften und so. Und Elizabeth Olsen wusste man lange nicht, dass sie überhaupt mit denen verwandt ist. Aber die hat quasi ihre eigene Karriere gemacht und ist wirklich auch großer Hollywood-Star und hat in allem Möglichen mitgespielt. Also Marvel und was nicht alles, ja. Also ganz, ganz viel. Und ja, und die sind, wie gesagt, Geschwister. Und es ist immer so, was? Ja, und zwar sind jetzt Bilder von Elizabeth Olsen gemacht worden, wo sehr deutlich zu sehen ist, dass sie schwanger ist. Also sie hat nichts bestätigt, aber also... Das ist sehr deutlich. Man sieht sehr deutlich, dass sie einen Babybauch vor sich herträgt. Und ich sag mal so, also normalerweise bin ich ja mal sehr, sehr skeptisch, wenn es um so Spekulationen geht, nach dem Motto, oh, guck mal, ist das jetzt ein Spaghetti-Baby oder ein richtiges Baby? Aber in diesem Fall ist es deutlich, dass es ein richtiges Baby ist. Also da ist auch gar nichts zweifelhaft dran. Da kann man, glaube ich, da kann man gut spekulieren. Ich würde sagen, es sieht mir schon so sehr nach fünfter, sechster Monat aus. Also da ist schon Bäuchlein da. Ja, das heißt, sie wird auf jeden Fall Mutter, und aber mehr wissen wir auch nicht. Also sie hat ja, wie gesagt, noch nicht mal bestätigt, dass sie überhaupt schwanger ist, was ja auch völlig okay ist. Also das will sie dann wohl privat halten, aber ich finde es trotzdem krass irgendwie, ja. Ja, cool. Und sie ist 37. Ach, ich hätte gedacht, sie wäre älter. Das geht ja dann sogar noch. Aber ich meine, es nähert sich ja jetzt auch bald dem Ende. Ich bin übrigens total, ich habe mal wieder so einen Moment gehabt. Das sind immer so Momente, also voll die romantische Szene in einer Serie. Und ich denke dann immer so Praktikabilitäten, so nach dem Motto, ich habe in Brilliant Minds ging es darum, dass zwei der Hauptfiguren, zwei Männer zusammen sind und beide sind, ich weiß nicht, 47, 48, also so kurz vor 50, und reden irgendwie darüber, dass sie gerne eine Familie gründen würde und irgendwie gemeinsam ein Kind gerne hätten und so weiter. Und ich habe dann nur gesessen und gedacht, es ist so fies, dass Männer noch mit 50 sagen können, sie möchten ein Kind und Frauen mit 50 quasi schon durch sind mit sämtlicher Planung, weil dann biologisch einfach der Zug abgefahren ist. Und ich saß da so und war einfach irgendwie angepisst und... und hab dann diese ganze romantische Szene total, also ich so, nix Romantik, alles doof.
Aber naja. Ich meine, es ist ja klar, dass bei zwei Männern die beiden kein leibliches Kind miteinander haben werden. Nicht selber schwanger,
das ist mir auch schon klar, aber trotzdem.
Dass es dann auch nur geht mit einer Frau, die eben noch nicht so alt ist wie die beiden.
Ja, oder du adoptierst oder was auch immer, ja.
Aber eben, Leihmutterschaft, also
ja, aber
das steht
USA,
ja auch.
Ich sag mal so, also in dem Fall ist es so, beide Männer, um die es da geht, sind Ärzte. Und ich sag mal so, da ist man mal mit 50 quasi erst etabliert auch. Also, und
genau, da kommt
gerade
man
in
einfach
USA
nicht
ist es ja auch
dazu.
So, da kannst du dann mit 50 auch leisten. Also ich sag mal so, wenn du mehrere hunderttausend Dollar im Jahr verdienst als Gehirnchirurg und Neurologe, dann kannst du dir auch eine Leihmutter leisten, ja? Also ich meine, dann bist du etabliert und hast dann deine Leihmutter und alles ist gut.
Oder
das wäre in Deutschland ja auch alles nicht so einfach möglich. Ich meine, ich denke, ich muss immer dran denken, dass ja hier Schröder ja auch relativ spät mit seiner Frau zusammen ja ein Kind adoptiert hat, aber das waren dann auch zwei Kinder oder ein, also zwei haben die, aber das waren ja dann auch Adoptivkinder aus Russland und auch das lief in Übervitamin B, weil ja da auch hier, na wie heißt er aus Russland, nicht Putin, der davor.
Der davor? Ich kann mich nicht erinnern.
Oder war es Putin? Nein, es war nicht Putin. Naja, auf jeden Fall hatte doch auf jeden Fall Schröder seine Kontakte nach Russland und dann ging das alles, sage ich mal, ein bisschen einfacher. Aber,
ich weiß, hat er sehr gute Kontakte zu Putin.
Ja. Aber auf jeden Fall, der hat ja auch sehr spät dann erst mit seiner Frau zusammen Kinder adoptiert und da denke ich mir auch.
Ich glaube, in Deutschland gibt es auch ein Höchstalter für Adoption.
Genau,
wenn
genau,
ich so
genau.
Drüber
gibt
nachdenke.
Es, ja. Und es gibt auch ein Höchstalter, weil ich habe nämlich
aber
auch
nicht
mal geschaut,
für Pflegefamilien.
Auch ein Höchstalter, doch für Pflegeeltern nämlich auch.
Oh.
Ja, aber okay. Das ist höher als das Adoptivalter,
genau.
Ich weiß. Genau, ja. Naja, also, aber das ist ein anderes Thema. Also Elizabeth Olsen, schwanger, herzlichen Glückwunsch. Und wer ebenfalls schwanger ist, und zwar zum zweiten Mal, ist Kaylee Kukur. Ich weiß nicht, wie man sie auf Kuku.
Kuku.
Aber Kaylee ist schon richtig, oder?
Genau. Penny.
Penny, genau, ich wollte gerade sagen, das ist die Schauspielerin, die Penny gespielt hat in The Big Bang Theory, oder war es in The Big Bang Theory, oder?
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Was ich übrigens total lustig fand, sie hat mal erzählt in dem Interview, dass ihr Mann The Big Bang Theory nie gesehen hat und deshalb gar nicht wusste, dass sie in The Big Bang Theory,
dass sie
also
berühmt ist.
Ja, aber beziehungsweise das schon, aber er wusste halt auch nicht, wer ihr Charakter ist oder wie der heißt oder so. Das war für ihn irgendwie alles nur so, ja, ich habe da mitgespielt, war erfolgreich, ja, okay, Schulterzuck, weiter so. Und irgendwann haben sie, glaube ich, seine Eltern besucht, hat sie erzählt, und dann hat ihr Vater zu ihr immer Penny gesagt. und ihr Mann hat immer gedacht, und dann irgendwie so, also dann haben die so gegessen und so, und sie musste halt immer schmunzeln, weil sie meinte, das ist für sie auch nichts Ungewöhnliches. Es passiert ihr öfter, dass Leute sie halt auch in der Öffentlichkeit Penny nennen, weil sie halt dann einfach mit ihrem Charakter irgendwie verwechseln oder gleichsetzen oder so. Und deswegen reagiert sie da auch drauf, ja. Also sie sagt dann nicht jedes Mal, nee, ich bin Kaylee oder so, sondern sie sagt dann einfach, sie reagiert gar nicht und so. Und dann hat aber, wie gesagt, ihr Schwiegervater in Spee hat sie dann immer Penny genannt. Und irgendwann ist er dann halt aufgestanden in die Küche, hat irgendwie der Mama geholfen, die waren ja zum Essen eingeladen und so. Und dann beugte sich ihr damaliger Freund noch dann halt so rüber und meinte, es tut mir so leid, ich verstehe gar nicht, warum mein Vater dich dauernd Penny nennt. Der weiß doch eigentlich, dass du Kaylee heißt und so. Und sie hat dann so gelacht, weil er halt einfach nicht verstanden hat, wo das herkommt. Und sie hat dann irgendwie später nach, sie meinte, ne, ist schon okay so. Und dann später erst, als sie dann wieder daheim waren, hat sie ihm das nochmal erklärt und so. Aber ich finde das so lustig. Stell dir vor, du sitzt bei den potenziellen Schwiegereltern, bist hochnervös und dann nennt dich halt der Schwiegervater immer mit dem falschen Namen und der Sohn sitzt daneben und schämt sich in Grund und Boden, weil er denkt, mein Vater kann sich noch nicht mal merken, wie meine Freundin heißt, weißt du? Ja, total lustig. Und
lustig, aber auch irgendwie merkwürdig, dass er es hat.
Ich weiß nicht, vielleicht hat es sich irgendwie auch nicht so ergeben, keine Ahnung, oder hat es einfach vergessen. Also vielleicht hat er sich auch angeguckt und dann vergessen, wie sie heißt, weil er vielleicht nur mal reingeguckt hat oder so. Ja, ich meine, es ist jetzt auch schon einige Jahre her, ja, sie sind jetzt auch schon ein bisschen zusammen und haben ja auch schon ein Kind zusammen und jetzt kommt, wie gesagt, das zweite Kind und
mit den Kindern
eine
machen sie dann
Schwester ist auf dem Weg. Genau, also sie wissen schon, dass es ein Mädchen wird. Bitte?
Und dann machen sie mit den Kindern zusammen einen Rewatch irgendwann.
Ja, vielleicht. Oh Mann, ey. Ja, es könnte sein. Es gibt ein Foto, das finde ich irgendwie lustig, da liegt der Hund so halb auf ihrem Bauch. Ach, ja, gut. Und dann gibt es ein Foto, ich finde diese Masken so creepy, ich habe die jetzt schon mehrfach gesehen. Das ist so, das sind so Infrarotmasken.
Ich finde die auch creepy.
Die sehen halt aus, wie heißt dieser Horrorfilm mit dem Typen, der diese Eishockey-Maske trägt?
Genau, das ist Friday 13th, das
ja,
ist
genau.
Jason.
Ja. Ja, und ich finde, diese Masken sehen halt aus wie so Jason-Masken. Ich habe die jetzt schon übrigens mehrfach gesehen, aber immer nur, muss ich dir ehrlich sagen, nie in Real Life, sondern immer nur in so TV-Reality-Format, so Kardashian-mäßig und so, wo dann halt so Leute ihre Infrarot-Dinger aufziehen. Ich glaube, es ist eine Infrarot-Maske, soweit ich weiß. Ist halt gut für Haut und alles Mögliche. Und dann am Ende, sie hat so ein Fotokarussell eingestellt auf Instagram, am Ende hat sie da auch Aufnahmen, also das klassische Ultraschallbild, aber eben auf einem Bildschirm. Das ist ja heutzutage, kriegst du ja nicht mal ausgedruckt, nur wenn du extra möchtest. Und das eine Bild, das erkenne ich auch. Also das ist ja heutzutage sowieso Wahnsinn, wie genau man da erkennen kann, diese Kinder im Bauch. Wenn ich da mein Ultraschallbild angucke von schon einmal, zwei rote Klecks und ein weißer Punkt, weißt du?
Ja, das
ich
ist
meine,
ja
es waren die 80er.
Genau. Ist wahrscheinlich irgendwie so KI nachgezeichnet.
Ja, ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass auf dem zweiten Bild, das sie hier eingestellt haben, ich definitiv nichts erkennen kann. Soll das, ist das ein echtes Bild? Ist das ein echtes Ultraschallbild? Es sieht aus wie eine Tropfsteinhöhle.
Wie gesagt, ich glaube, das ist irgendwie so eine Glättung durch KI oder so. Ja. Was man da sieht, ist den Kopf vom Kind mit der Nase und
das
streckt
so
einen Arm nach vorne.
Ah, okay.
Darüber schreibt sie ja, das zeigt uns den Mittelfinger. Ob das der Mittelfinger ist, kann man nicht wirklich erkennen.
Ich glaube, das ist der Zeigefinger, aber egal. Okay, ja, spannend. Spannend, spannend. Ja, cool. Also, da auch alles Gute. Naja, und dann sind wir für diese Woche durch, oder?
Genau, dann sind wir durch.
Wunderbar. Dann haltet die Ohren steif, alles Gute, viel Spaß bei was auch immer.
Schöne
die Woche.
Woche.
Und genau, und wir hören uns dann in einer Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.